So, unser nächster Talk ist, in unserem nächsten Talk geht es um ein Smartphone in der Butterbrotdose und unsere Sprecherin ist Bücherratte. Bitte sagt ihr Hallo.
Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Erstmal ist es so, dass es ja noch andere Talks gibt und ich bin eigentlich dann... Ja, auf jeden Fall, es gibt diesen Talk mit Hacken ist ganz einfach. Ich hätte den selber gerne geguckt, leider stehe ich jetzt hier auf der Bühne. Aber vielleicht hat euch von euch ja noch jemand Interesse. Dann gibt es noch diesen zweiten Talk mit den Large Numbers, der mit Sicherheit auch sehr spannend ist. Naja, vielleicht wollt ihr da noch hingehen, noch ist Zeit. Es gibt auch noch das robuste, reparierbare Vitalparameter-Monitoring, wo ein Kollege von mir mit ist, soll auch sehr spannend sein. Zum vierten gäbe es dann noch die Webpage in 3Acts. Seid ihr noch da? Okay, ich habe also wirklich diesen Talk. Gut, dann machen wir das mal. Who am I? Ich bin 34 Jahre alt, ich bin freie Softwareaktivistin und ich arbeite ganz viel ehrenamtlich in der Free Software Foundation Europe mit, bin aktiv im Vorstand von der Berliner Linux User Group und bin auch sehr gerne in der Linux User Group Linux Works und dort auch sehr aktiv. Ich mache zurzeit beruflich ein technisches Jahr und bin da zurzeit im Einsatz beim ITDZ, das ist ein großer IT-Dienstleister in Berlin. Mein Traum ist halt so, ein Ausbildungsplatz im IT-Bereich fände ich echt cool. So, worum soll es gehen? Naja, ich erzähle euch so ein bisschen, was so meine Idee war, dann geht es um ein paar Basteleien, die ich umsetzen musste, dann gibt es noch so ein bisschen Software-Geraffel und so einen Ausblick, was ich noch plane. Und ganz zum Schluss gehe ich noch mal darauf ein, wer mir dabei geholfen hat und dann seid ihr an der Reihe mit Fragen. Kommen wir zu der Idee. Ich habe mir halt überlegt, naja, so ein Smartphone ist ja eigentlich ganz cool. Die man so kaufen kann, naja, da hat man halt dann so maximales Tracking, das ist nicht so cool. Also habe ich mir überlegt, was habe ich alles für Features, die ich nicht will. Ich habe halt auch kaum Kontrolle über die Software, die in so einem normalen Kaufsmartphone ist. Es gibt wenig Lernmöglichkeiten, so, um die Technik, die dahinter steckt, eigentlich zu verstehen, weil ist alles fertig. Naja, was will ich da noch groß lernen, außer die Bedienung? Dann, es ist kaum bis sehr wenig umbaubar. Also es gibt so von dem, was ich gehört habe, sehr große Probleme mit dem Akkutausch. So mal ganz ehrlich, es ist langweilig, es ist teuer. Also nichts für Menschen mit wenig Einkommen. Was ich auch so eins der richtig großen Anti-Features bei einem Kauf Smartphone finde, ist, WhatsApp ist installierbar. Nein, ich verkaufe meine Daten nicht für umsonst an Facebook. Habe ich kein Interesse dran. Und ein weiterer Nachteil, der auch mit unserer heutigen Zeit zusammenhängt, ist ständige, immer sofort Erreichbarkeit für Gott und die Welt über alle möglichen Kanäle. Will ich das eigentlich? Nee, nicht so wirklich. Und ganz zum Schluss, es hat natürlich auch einfach jeder. Also jeder hat so ein Kaufsmartphone. Doof. Was braucht man denn, wenn man das so selber baut, habe ich mir dann überlegt. Naja, als erstes nehmen wir mal einen Raspberry Pi, das ist relativ einfach. Dann sollte man die Kühlkörper vielleicht auch benutzen, weil der Raspberry Pi 3B hat das Problem, dass er ziemlich viel Hitze produziert. Das ist ein bisschen schwierig. Natürlich, also wenn ihr jetzt die Kaltduscher-Fraktion seid, braucht ihr die nicht. Beschwert euch aber nicht bei mir, wenn der Pi kaputt gegangen ist. Man braucht natürlich auch ein Touch-Display. Und ich habe mich für das Wave Share in 4 Zoll entschieden. Ich habe auch mit 2,8 rumgespielt, es war definitiv zu klein, also 4 Zoll. Jetzt braucht das Ding auch eine Festplatte. Man nimmt die Micro-SD-Karte seiner Wahlgröße. Ich habe mich für 32 GB entschieden, das ist relativ okay, da kann man viel mitmachen. Bei dem Kabel, man muss ja irgendwie das Ding verbinden. Ihr solltet darauf achten, wenn ihr das nachbauen wollt, nicht diese abgewinkelten Kabel nehmen, weil wenn ihr diese abgewinkelten Kabel nehmt, hält das ewig. Wenn ihr die geraden nehmt, müsst ihr alle 2 bis 3 Wochen Neues kaufen. Das heißt, ihr unterstützt dann optimal die Wirtschaft. Wichtig ist bei diesem Projekt, wir brauchen noch irgendwie ein Headset. Ja, man könnte das auch mit Bluetooth machen. Ich habe da mal irgendwie einen Talk gehört, dass das nicht so sicher ist. Nehmen wir doch lieber das Kabel. Wichtig ist natürlich auch die mobile Stromversorgung. Jeder, der ein Handy hat, weiß, dass Powerbanks sind da ziemlich cool. Und je mehr Kapazität die hat, desto länger kann man damit rumspielen. Dann hatte ich auch so überlegt, was nimmt man für ein Gehäuse? Ja, wie ihr seht, ich habe mich für eine Butterbrotdose aus Plastik entschieden. Die ist am leichtesten anpassbar. Ja, und ja, das bisschen Software halt, ne? Das fehlt natürlich dann auch noch zu diesem Rezept. Was gab es so für Probleme, wo ich draufgestoßen bin? Naja, der Raspberry Pi, so per Default, Audio in, ist nicht. Der hat einen Klinkenanschluss, ja, mit Rauschen. Das ist sehr schön, wenn man seine Lieblingsmusik in der S-Bahn hören muss und die auf volle Pulle stellen muss, damit man das Rauschen nicht hört. Es gibt natürlich auch eine Lösung. Löten lernen. Ich konnte es tatsächlich vorher nicht. Und dann mal so eine USB-Soundkarte da reinlöten. Beim Löten muss man sagen, aller Anfang ist halt ziemlich leicht, wenn man mit SMD-Löten, also Surface Mount Device, anfängt. Das sind diese mega mini kleinen Teilchen, die man dann löten darf. Ich habe das letztes Jahr hier auf dem Kongress angefangen. Ich wusste halt vorher nicht, was es ist. Okay, ich gebe es zu. Aber so, ach, das Löten mit größeren Bauteilen sollte man vorher ein paar Mal geübt haben. Das ist nämlich auch nicht so ganz einfach. Also vor allem, weil man am Anfang immer gerne Berge baut mit dem Lötzinn. So, die Meisterprüfung ist tatsächlich dann das Entlöten. In diesem Fall habe ich eine USB-Box, einen der USB-Ports abgelötet. Das seht ihr hier. Nein, das ist nicht perfekt. Ich habe ein bisschen die Platine verkratzt beim Entlöten und ich habe das auch nicht alleine gemacht. Ich hatte tatsächlich Hilfe und das war auch gut so. Alleine hätte ich das nicht hingekriegt. Der Trick war hier, viel Lötzinn nehmen. Wäre ich alleine niemals drauf gekommen, weil ich wollte das doch ablöten. Kommen wir zum Gehäuse. Man kann so ein Acrylgehäuse nehmen. Das hat den Nachteil, der Touch-Display passt nicht drauf. Der nächste Nachteil ist, es bricht immer irgendwas ab an den Ecken und dann fällt einem das Ganze auseinander und man hat wieder den nackten Raspberry Pi in der Hand. Ja, nicht so praktisch. Dann kann man natürlich, wie ihr das hier seht, die Butterbrotdose nehmen. Hat viele Vorteile, ist wirklich gut auszuschneiden mit einem Cuttermesser, was ihr bitte sein lassen solltet. Sei denn, ihr wollt euren Lötkolben wirklich kaputt machen, Plastik löten. Ja? Kein Spaß, der Lötkolben ist anschließend garantiert kaputt. Also wenn ihr euren Lötkolben kaputt machen wollt, macht das. Es ist relativ einfach, geht relativ gut, aber der Lötkolben ist anschließend echt hin. Und ja, so ein Pi in einer etwas zu großen Butterbrotdose, der schwingt halt hin und her. Ich habe erst überlegt, naja, als Befestigung, ich könnte ja vielleicht Radiergummi nehmen und habe das ausprobiert. Das Problem dabei war tatsächlich, naja, ich habe dann immer diesen schönen kleinen Abrieb in der Box gehabt, das ist doof. Also habe ich überlegt, okay, wie kannst du das besser machen und habe dann tatsächlich mit Schrauben gearbeitet und habe den da einfach reingeschraubt. Dafür brauchte ich das Rainbow Case und das hat sich später auch noch als sehr hilfreich erwiesen, weil so konnte ich dann die USB-Soundkarte ordentlich befestigen in dem ganzen Projekt. Kommen wir zu diesem bisschen Software. Es ist wirklich nur ein bisschen Software. Installieren, konfigurieren, Spaß haben, habe ich mir gedacht und dachte, cool, das wird bestimmt toll. Er war dann leider doch kein Ponyhof. Man gerät tatsächlich in so einige Probleme da rein. Es ist nicht so leicht. Aber fangen wir mal an. So, ich habe mich gegen Raspbian entschieden. Ich wollte es ein bisschen komplizierter haben. Ich wollte lernen. Und habe mir so überlegt, naja, also bei Raspbian müsste ich erstmal jede Menge Software deinstallieren. Nein, keine gute Idee. Weil wer weiß, ob ich alle Pakete treffe beim Deinstallieren. Und wenn man so ein Projekt macht, man muss die Configs dann gerade bei Arch Linux Arm selber schreiben. Und ihr solltet auf keinen Fall, wenn ihr das macht, die Typos vergessen. Die sind wichtig. Weil dadurch kommt man, manchmal auf Informationen, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Ich habe es tatsächlich dadurch hingekriegt, dass ich eine Config gefunden habe, wie ich einen Rechtsklick auf dem Touch-Display simuliere. Sehr nice. Naja, es gibt natürlich auch nicht alles an Software, was halt in den Repositories ist. Und nein, manchmal gibt es wirklich gar nichts. Und das war zum Beispiel bei dem Kalender so. Ich habe mich dann, weil, ja, es gibt Kalender für Linux. Ja, es gibt auch touchfähige Kalender für Linux. Aber für so ein Projekt sind sie zu groß. Ich habe mit dem Raspberry Pi tatsächlich nur 1 GB RAM. Da muss man sich schon sehr überlegen, ob man dann einen KDE oder GNOME Kalender nehmen möchte. Nein, eher nicht. Ist ziemlich langsam bei der Bedienung. Was ich vorhin schon gesagt hatte mit den Typos, ja, man muss auch ziemlich viel recherchieren, das macht aber auch Spaß. Man kriegt tatsächlich eine Menge Zusatzinfos und man kann eine Menge dabei lernen. Man sucht irgendwas und findet noch was ganz anderes Tolles, was man tatsächlich wiederverwenden kann. Das ist cool. Und es ist tatsächlich so, dass bei mancher Software, die nicht nur als AUR bei Arch Linux vorhanden ist, sondern ja, man muss auch mal sich ans Kompilieren trauen. Das geht aber ganz gut, das kann man tatsächlich machen. Das ist nicht so schwer. Kommen wir jetzt so zu der Display-Konfiguration. War ein nettes Abenteuer, weil das Erste, was man hat, ist erstmal die Nationalflagge der Ostfriesen, nämlich weißer Adler auf weißem Grund. Sehr toll, wenn man irgendwelche Programme bedienen möchte, wenn man unterwegs ist. Oder das nächste, wo ich reingerannt bin. Wenn die Maus nicht da ist, wo ich aber gerade getoucht habe, ist sehr effektiv für Passwortabfragen zum Beispiel. Und nein, das kann man nicht lernen. Ich habe es tatsächlich rausgekriegt. Ihr seht hier die Konfiguration, die bei mir funktioniert. Und ich habe bei den Optionen mit den Achsen, den X und Y-Achsen tatsächlich random ausprobiert, Try and Error, was denn jetzt funktioniert. Weil, nee, das ist individuell verschieden und nee, also es ist wirklich Try and Error. Kann man machen. Dann, also wer von euch braucht schon eine Anleitung, werdet ihr denken, ihr seid doch alle fast Experten. Naja, also habe ich mir auch gedacht, aber er hat ständig diese blöde Config-Datei nicht gelesen. Das Problem war, ich habe der Anleitung nicht vertraut. Ich habe diesen einen Schritt nicht gemacht. Der war aber tatsächlich notwendig. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Aber nachdem ich diese Datei kopiert hatte, funktionierte es und er hat die Konfiguration gelesen. Sehr nice. Huch. Was ist das denn? Oh, verdammt. Sorry, kleiner Fehler. Dann kann man tatsächlich auch bei anderen abgucken. Andere haben sowas teilweise schon gemacht. Diese Config habe ich tatsächlich mir bei dem, was man sich von Waveshore für das Touch-Display runterladen kann, abgeschaut. Und zwar haben die für Raspbian ein Shell-Skript geschrieben und da steht die Config mit drin. Das ist ganz nice, konnte ich dann einfach übernehmen und musste nicht selber rausfinden, wie es geht. Das hat auch ganz gut geklappt. Es lief. Bis zum nächsten Update. Verdammt. Ich hatte wieder das nette weiße Adler auf dem weißen Grund. Nicht toll. Das Problem war, Xorg war abgedatet worden und der FB-Tour-Betreiber, den ich verwendet habe, der wollte damit nicht quatschen. Ja, scheiße. Ich bin dann umgezwitcht zu dem Framebuffer-Treiber für den Touch-Display. Mein Gefühl war, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war mein Gefühl, dass die Auflösung wesentlich besser ist. So gefühlt. Alles ist, wirkte irgendwie klarer. Keine Ahnung, ob es wirklich nachvollziehbar ist. War für mich so. Dann, wenn man so ein Projekt macht, möchte man natürlich auch, wenn man unterwegs ist, vielleicht mal irgendwas eingeben. Man braucht also eine On-Screen-Tastatur. Die meisten Anleitungen, die man so findet im Internet, sagen, man soll Matchbox-Keyboards verwenden. Kann man machen. Das Problem bei Arch Linux ist, das Ding ist nicht mehr klein zu kriegen. Also ich habe so einen kleinen Bildschirm und so eine große Tastatur, sehr bedienbar. Ja, doof. Ich habe dann tatsächlich eine Alternative gefunden, XVKPD. Das soll auch richtig gut noch hackbar sein, bin ich noch nicht zugekommen, habe mich aber schon mal ein bisschen eingelesen, sieht ganz gut aus. Und hey, ich kriege das schön klein, es passt auf dem Display, ist sehr nice. Dann, wenn ich jetzt so eine USB-Soundkarte da reingelötet habe, will ich ja auch, dass er den Sound darüber ausgibt. Ich habe, glaube ich, 4 Tage gesucht, bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin, naja, ich könnte ja vielleicht auch einfach den Treiber, den ich für die Klinke in der Konfigurationsdatei stehen habe, auskommentieren, einfach deaktivieren und siehe da, es funktionierte. Stand aber nirgendwo. War ein bisschen tricky. Ich habe wirklich lange für gebraucht, das rauszufinden. Dann, ja, man möchte irgendwie, dass auf dem Display man schnell an die Anwendungen kommt, mit denen man arbeiten möchte, wenn man unterwegs ist. Also sowas wie Alex Music, weil damit hört man die Musik. Jetzt kann man sich überlegen, da so mit Launchers zu arbeiten und Desktops-Files zu schreiben und ja, kann man machen. Man kann auch einfach einen Dock nehmen. Und ich habe mich tatsächlich für Plank entschieden, das ist schön schmal. Ja, das sieht jetzt auch da ein bisschen schmal aus, funktioniert aber sehr nice und ich komme sehr schnell und einfach auch über das Touch-Display an die wichtigen Programme dran. Und ja, das ist bei mir zum einen der Dokumentenmanager und zum anderen die Shell. Jetzt braucht man natürlich so ein bisschen auch was zum Telefonieren. Wäre ganz nice. Ich habe dann ein bisschen rumgesucht und probiert. Eigentlich wollte ich ja Linfo nehmen, aber das mit dem Installieren, naja, es gab halt kein Pac-Man-Package. Blöd. Aber es gab da Ring. Probiere ich mal aus. Das Problem hierbei war, es ließ sich sehr gut installieren, war wirklich kein Problem. Aber es war zu groß. Also ihr seht das hier so ein bisschen. Das ist tatsächlich ein Screenshot von einem offenen Ring. Lässt sich auch nicht so gut konfigurieren, weil nach den Anmeldedaten kommt tatsächlich noch ein Reiter eigentlich. Man kommt da aber nicht ran. Man kann den Bildschirm nicht weiter verschieben. Der ist halt einfach zu klein. Blöd. Andere Alternative gesucht. Da fehlte noch was. Und zwar Ring braucht zwingend das Zertifikat des SIP-Providers. Das muss man erstmal kriegen und finden. Das ist nicht so einfach. Aber man braucht es tatsächlich, weil sonst quatscht er nicht. Und was halt auch noch ein Problem war, also immer wenn ich halt irgendwas versucht habe mit Ring zu machen, hatte ich immer das Gefühl, ich mache jetzt diesen einen Touch und kann erstmal einen Kaffee kochen gehen. Ist sehr effektiv, wenn man mal schnell telefonieren möchte. Dann hatte ich nochmal weitergesucht und war auf ein Projekt gestoßen, das sich Blink nennt. Hatte ein AOR-Package gefunden und das wollte nicht kompilieren. Blöd. Also wieder zurück zu Lenfone. Es gibt ein AOR-Package. Ja, aber der will 64-Bit. Auch wenn ich ihm sage, beim Bauen des AOR-Packages, minus A heißt, ignoriere bitte die Architektur. Hat nicht funktioniert. Gut, in der Anleitung von Lenfone stand da noch drin, man könnte Flatpak, also das alte XDG-App, benutzen. Gab eine schöne Fehlermeldung. Also das Problem ist, er hat das nicht als ARM-Architektur. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet bei diesem Projekt, vertraue keiner Anleitung, die du nicht selbst, ihr wisst, was ich meine. In der Anleitung stand halt drin, also ohne GUI macht das Prepare fürs Make mit No GUI. Ja, es ist ein bisschen blöd. Ich wollte das schon über eine grafische Benutzeroberfläche benutzen, das Programm. Okay, es gibt dann noch die Option Desktop Raspberry Pi. Das habe ich rausgefunden, indem ich mir diese Datei angeguckt habe. Der sucht den GCC fürs Cross-Compiling. Ich wollte das Programm aber komplett auf dem Raspberry Pi bauen. Das heißt, es hat nicht funktioniert. Blöd. Dann habe ich das mal ausprobiert. Das ist dann quasi das Letzte, was ich noch probiert habe. Sys heißt, nimm die Packages an Abhängigkeiten, die schon installiert sind, weil sonst hat man das Problem, man braucht eine Datenbank und der hat sie nicht gebaut. Sehr wichtig ist auch, WebRTC zu disablen mit diesem Befehl, weil das funktioniert nicht zum Bauen. Dann kommt man natürlich auch noch da hinein, dass andere Abhängigkeiten auch nicht so gut funktionieren. In diesem Fall war es das Unterprogramm Minizip und das hat beim Compilen diesen Fehler geworfen. Imetrin.h habe ich auf dem Raspberry Pi tatsächlich nicht gefunden als Header-Datei. Ich habe keine Ahnung von C oder C++, bin da echt Newbie. Habe diese Datei aber auf meinem 64-Bit-Desktop-Rechner gefunden und habe dann überlegt, naja, es könnte vielleicht sein, dass es das einfach für 32-Bit nicht gibt. Ich habe hier gelernt, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass der Raspberry Pi eine ARM-Architektur hat und es das nur dort nicht gibt. Habe ich noch nicht weiter recherchieren können. Ich habe tatsächlich dann rausgefunden über GitHub, dass es noch möglich ist, das Ganze so hinzukriegen, dass es kompiliert. Und zwar habe ich das Repo von Minizip gefunden. Das war ein bisschen aktueller als das bei Lenfone. Und da gab es diese Exclusion. Das war ganz nice, weil sobald ich das dann in den alten Code rüberkopiert habe, hat das plötzlich funktioniert. Ich habe dafür das andere gelöscht, funktionierte plötzlich. Ich konnte tatsächlich es durchkompilieren. Sehr schön. Dann wollte ich über SSHX, weil ich bin ja lernfähig, Linphone über X-Forwarding konfigurieren. Das hat mir dann diesen Fehler geworfen. Ich so, Scheiße, was läuft denn jetzt schon wieder nicht? Das hat doch alles schon mal funktioniert und auf dem Raspberry Pi konnte ich es auch aufrufen. Irgendwas stimmt doch nicht. Ich habe, glaube ich, 2 Tage gesucht, bis mir aufgefallen ist, naja, ich hätte vielleicht auch auf dem Raspberry Pi X-Forwarding freischalten sollen. Ja, kann man mal durchspielen. Das sind so die weiteren Programme, die ich installiert habe. Ich habe also die Möglichkeit, Musik zu hören, im Internet zu surfen, mich mit dem WLAN zu verbinden, mir Bilder anzugucken. Ich habe einen Dateimanager, ich kann mir PDFs angucken und ja, ich kann auch jabbern über XMPP. Ich habe hier mal spaßeshalber einen Screenshot von einem Webbrowser gemacht, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie klein das ist, wenn man dann mit der Tastatur arbeitet. Es gibt ein paar Probleme dabei. Eins ist, ich habe ein ZIP-Gateway, das heißt, ich habe eine Festnetztelefonnummer aus Berlin. Wenn ich jetzt hier in Leipzig unterwegs bin und zusätzlich gerade tolles WLAN habe und mit meinem Smartphone unterwegs bin, wenn ich jetzt die Feuerwehr oder die Polizei anrufen wollen würde, damit würde das funktionieren, aber ich würde in Berlin rauskommen, nicht hier in Leipzig. Das ist tatsächlich ein Problem, weil die Leute kommen darauf nicht klar. Und es gibt keine Lösung zurzeit dafür. Weiteres Problem, ich habe es noch nicht geschafft zu realisieren, dass ich Anrufe mitbekomme, wenn ich nicht gerade eh auf das Display gucke oder die Kopfhörer dafür aufhabe. Grafisch konfigurieren, das habt ihr vorhin schon mitbekommen, ist ziemlich schwierig. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Kamera mit drin. Zurzeit ist mir das Displaykabel dafür gebrochen. Und ich habe halt festgestellt, bei GVC View sind die Bilder extrem klein. Ich habe es noch nicht geschafft, das anzupassen. Machen wir so einen Blick in die Zukunft. Ich will auf jeden Fall noch einen touchfähigen Kalender programmieren dafür, weil das brauche ich für mich. Ich habe mal ein altes Handy auseinandergenommen und ich habe das da gefunden. Ich habe eigentlich einen Vibrationsmotor gesucht. Was ist das? Das ist ein Lautsprecher, der auch vibrieren kann. Ich habe aber trotz viel, viel Suchen nicht rausgefunden, wie man den anspricht. Also wenn da jemand von euch Erfahrung hat, ich würde mich da gerne drüber austauschen. Dann möchte ich zukünftig auch noch QR-Codes lesen können mit der Kamera. Das ist einfach relativ nice. Zum Schluss möchte ich mich bei allen den Leuten bedanken, die mir bei diesem Projekt geholfen haben. Und auf die Idee haben mich tatsächlich Paul Hensch und Sabit Peters gebracht. Vielen Dank dafür. Ich habe super viel Unterstützung von Linux Works erhalten, der Afra, wo ich löten durfte, und der Seabase, wo ich löten lernen durfte. Und der Thomas hat mir geholfen, die Bilder in den Slides so zu machen, dass ihr sie gut sehen könnt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke für den super Vortrag. Willst du mir nicht vielleicht dein Telefon mal zeigen?
Ja, klar.
Wir haben da zufällig eine Kamera auf der Bühne.
Was du natürlich noch brauchst, ist das Headset, weil sonst wird es ein bisschen schwierig mit Telefonieren. Und ich werde das jetzt einfach mal anschließen, alles, so dass du das benutzen kannst. Und dann rufe ich dich von meinem Decktelefon aus an.
Hört sich gut an.
Ja, aber ich gebe das Passwort ein.
Ah.
Man kann es ja mal versuchen.
Du hast mich jetzt auch tatsächlich geschafft, nicht durcheinander zu bringen. Das ist ein Fortschritt. Es hat bei der ersten Versuch funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass das mit dem WLAN funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Ich würde dich jetzt einfach bitten, mal die Kopfhörer aufzusetzen. Geht es? Und dann rufe ich dich jetzt einfach mal an.
Ja, es geht.
Ich glaube nicht, dass das den EU-Richtlinien zur Maximallautstärke ist.
Ich war aufgeregt, es tut mir leid.
Gut, möchtest du sonst noch was zeigen oder sollen wir lieber zu den Fragen?
Zu den Fragen, bitte.
Okay. Gut, ihr kennt das Spiel. Wir haben Saalmikrofone, 4 an der Zahl. Da sind 2, da ist 1. Wenn ihr im Internet unterwegs seid, könnt ihr im IRC und auf Twitter, glaube ich, auch fragen. Wir fangen dann einfach mal mit dem Internet an.
Deutscher Talk, Gewohnheit. Es kam die Frage auf, ob du nicht auch überlegt hast, irgendwie mit einem entsprechenden Setup eine SIM-Karte einzubauen mit einem UMTS-Modul oder so, anstatt das über so ein SIP-Gateway zu machen.
Ja, habe ich drüber nachgedacht. Allerdings war so das Ding für mich, GSM ist nicht richtig frei. Wir wissen nicht so genau, was das alles macht, nach meinen Informationen. Und ich hatte dann überlegt, das eventuell über einen UMTS-Stick zu realisieren, trotzdem über SIP. Und da bin ich jetzt einfach kurz vor dem Kongress nicht mehr zugekommen, das umzusetzen.
Danke. Hatten wir nicht vorhin jemanden an der 3? Okay. So, noch jemand? Internet? Nochmal? Ah, da kommt jemand. So, 2 bitte.
Hi. Wenn du Angst vor unfreier Software hast, warum dann Raspberry Pi? Da ist ja dieser Videocore-Grafikprozessor drin, den man zum Booten braucht und wo man auch nicht so genau weiß, was er so kann.
Ja, du hast recht. Das Ding für mich war tatsächlich, ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Ich habe es mir schon ziemlich kompliziert gemacht. Und das ganze Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin tatsächlich noch mal dazu übergegangen, zu recherchieren, ob ich nicht noch eine andere Einplatinencomputer benutzen kann. Aber diese Recherche ist noch nicht abgeschlossen.
4 bitte.
Jetzt braucht ja ein Raspberry Pi ja ziemlich viel Strom, selbst in dem Display. Hast du da was eingebaut, dass das automatisch in den Standby-Modus geht? Und wie lange hält die Powerbank so typischerweise?
Also diese Powerbank, die ich jetzt habe, die hält tatsächlich 2 Tage. Das ist ganz nice. Ich habe da jetzt nicht dran rumgefrickelt oder so, tatsächlich nicht. Der Raspberry Pi 3B Plus braucht zu viel Strom für die Powerbank. Das funktioniert nicht, das habe ich ausprobiert. Der Raspberry Pi 3B, den ich verwende, das funktioniert ganz gut. Ja, und ich hatte noch überlegt, ob man das vielleicht irgendwie über ACPI noch den Ladezustand der Powerbank abfragen kann, aber da habe ich nichts zu gefunden.
hat trotzdem noch mehr Akku als mein iPhone, von dem her. Einmal die Eins, bitte.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Meine Frage ist, kannst du das Gerät laden, während es in Betrieb ist?
Das hängt tatsächlich von der Powerbank ab. Wenn sie Pass-Through kann, also diese Schnellladefähigkeit hat, dann ist das möglich, sonst leider nicht.
So, möchte noch wer? Wir haben noch 4 Minuten und 10 Sekunden Zeit. Oder vielleicht das Internet noch? Okay. Ah, Nummer 1, bitte.
Ja. Hi, danke für den Vortrag. Und du hast jetzt gesagt, du hast darauf verzichtet, einen GSM-Chip einzubauen oder sowas.
Ja.
Das ist eher so eine Off-Topic-Frage oder so related. Ich habe am ThinkPad ja auch einen UMTS-Stick quasi dran und kann damit SMS empfangen. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendeine Software gibt, mit der ich denn damit telefonieren könnte. Ich habe nämlich nichts gefunden dazu und vielleicht hast du in deiner Recherche da irgendwas gesehen. Weiß jemand, wie man auf dem Desktop von Linux ein Telefonat starten kann ansonsten?
Also das ist genau das, was ich mit Linphone gerade gemacht habe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das über einen ZIP-Gateway zu realisieren, ja.
Ja, eine Software, um mit dem GSM-Netz zu kommunizieren unter Linux, ist dir nicht bekannt, oder?
Ich habe da tatsächlich mich nicht weiter mit beschäftigt. Alles
klar, danke sehr. Möchte jemand aus dem Publikum eine Antwort geben? Jemand sagt, es gibt es. Das ist ja schon mal gut. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch einem. Da, er möchte. Ein Engel möchte. Besonders gut.
Ja, ich bin gedacht, wenn hier E-Tons keiner mehr hat, dann traue ich mich um mal. Hast du überlegt, statt einer USB-Soundkarte sowas wie Hi-Fi-Berry oder was zu verwenden?
Ja, das ganze Projekt wäre noch dicker geworden. Das wollte ich nicht. Das ist eh schon relativ dick und nein.
Okay, danke.
Gut, dann bitte noch einen großen Applaus.